Radikrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Ludwig und B. Zwei Jahre nach seiner Geburt hatte sich Benno prächtig entwickelt. Er war zwischenzeitlich ein Kleinkind und hatte seit etwa einem halben Jahr mit dem Laufen begonnen. Sorgen bereitete seine Eltern, dass er immer noch nicht reden konnte. Außer ein paar Quengellaute und andeutungsweise etwas wie Mam oder Pap war nichts aus ihm herauszubekommen. Tina hatte ihn aufgrund der späten Sprachentwicklung auch untersuchen lassen. Eine Ursache wurde nicht gefunden. Man ging davon aus, dass es bei Benno eben etwas länger dauert. Ansonsten war das Kind sehr gesund. Im Gegensatz zu vielen anderen Säuglingen und Kleinkindern in seinem Alter war er bisher kein einziges Mal erkrankt. Tina und Philipp konnten und wollten sich daher nicht beschweren. Beide hatten zwischenzeitlich ihr Studium abgeschlossen und lebten den Alltag einer jungen und glücklichen Kleinfamilie. Philipp arbeitete als Arzt im Praktikum. Gleiches wollte Tina mit Beginn des Jahreswechsels angehen. Im Gegensatz zu seinem Urenkel Benno, der scheinbar resistent gegen sämtliche Krankheiten war, hatte sich Ludwig mit Beginn der Jahrtausendwende zunehmend kränker gefühlt. Vor etwa 2 Jahren wurde bei ihm damals die Diagnose eines progressiven Lungenemphysems gestellt. Seine gesamte Lunge schien sich aus unerklärlichen Gründen nicht mehr vollständig zu entfalten. Bis zu seinem 80. Geburtstag nahm er die Krankheit kaum wahr. Dann ging es los. Das Atmen bereitete ihm zwischenzeitlich erhebliche Probleme. Er war ständig müde und seine Leistungsfähigkeit war deutlich eingeschränkt. Außer dem Weg auf die Toilette war zwischenzeitlich keinerlei körperliche Betätigung mehr möglich. Als jemand, der früher täglich mit dem Fahrrad oder zu Fuß an der frischen Luft unterwegs gewesen war, erschien ihm die Krankheit als große Belastung. Da er selber Arzt war, wusste er sehr wohl, wie es um ihn bestellt war. Trotz der vielen Medikamente, die er einnehmen musste, war ihm klar, dass sein Ableben nur mehr eine Frage der Zeit war. In ein Krankenhaus wollte er sich nicht mehr einweisen lassen. Eine künstliche Beatmung kam für ihn nicht in Frage. Er war jetzt 81 Jahre alt. Für Ludwig war seine Lebensspanne beendet. Trotz der ständigen Müdigkeit hatte er diese Nacht nur wenig geschlafen. Er döste in seinem Bett, Eva lag neben ihm und schlief immer noch tief und fest. Ludwig blickte aus dem Fenster heraus und sah einen wunderschönen Frühlingstag beginnen. Der Himmel war wolkenfrei, die Vögel zwitscherten laut durch das halb geöffnete Fenster und die Bäume im Garten zeigten ihre volle Blütenpracht. Schön ist es heute, dachte er sich. Es ist der 1. Mai, eigentlich ein schöner Tag zum Sterben. Er hüstelte etwas vor sich hin, was dazu führte, dass Eva wach wurde und langsam die Augen öffnete. Guten Morgen, flüsterte sie und reckte sich dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, Eva, meinte Ludwig. Entschuldigung, wenn ich dich mit meinem lästigen Husten aufgeweckt habe. Ist schon in Ordnung. Wie geht's dir heute? Fragte Eva. Nicht gut, Eva. Es wird irgendwie nichts mehr. Jetzt bereitet mir sogar schon leise Sprechen Probleme. Armer Mann, flüsterte Eva und streichelte ihrem Gatten sanft die Wange. Eva, begann Ludwig nach einer Weile. Ja, Ludwig? Eva, ich werde heute sterben. Allerspätestens morgen bin ich tot. Ach du Idiot, meinte Eva scherzhaft. Ludwig, darüber macht man keine Späße. Auch wenn es dir nicht passt, Eva, ich werde heute sterben, weil ich heute sterben möchte. Ludwig, was soll das? Fragte sie jetzt zunehmend besorgt. Eva, du wirst 100 Jahre alt werden. Du bist aus einem anderen Holz geschnitzt. Mein Körper ist aufgebraucht. Ludwig musste erneut husten. Er atmete mehrmals tief durch, bevor er weitersprechen konnte. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Heute ist Freitag. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Ich werde heute sterben, hier in meinem Bett. Ludwig, du machst mir Sorgen. Soll ich den Notarzt rufen? Nein, Eva, auf keinen Fall, antwortete Ludwig. Ruf bitte die Familie zusammen. Ich will sie alle nochmal sehen und mich von ihnen verabschieden. Ruf alle an. Sie sollen heute noch kommen. Eva setzte sich in ihrem Bett auf. Ist es nicht dein Ernst, oder? Mein voller Ernst, antwortete Ludwig. Als Eva aufgestanden war, blickte Ludwig erneut aus dem Fenster und döste vor sich hin. Er wusste nicht warum, aber aus irgendeinem Grund musste er an ein Ereignis aus seiner Kindheit denken. Er dachte zurück an den Tag, den er gemeinsam mit anderen Kindern aus dem Waisenhaus als Belohnung auf der Münchner Auer Duld verbringen durfte. Man hatte ihnen Süßigkeiten und eine Karussellfahrt versprochen. Von wegen Belohnung. Weil Bernhard sich mit Paul geprügelt hatte und dabei Geschirr zertepperte, wurden wir an den Ohren nach Hause gezerrt. Als Strafe musste Bernhard und ich den Speicher aufräumen. Dabei hatte ich Bernhards Geheimnis entdeckt und auch erfahren, wer meine Eltern waren. Wie wohl meine Eltern gestorben sind. Mein Vater im Schützengraben an der Westfront während des Ersten Weltkriegs. Meine Mutter im Kindbettfieber. Ob sie beide einen schönen, einen gnädigen Tod erleben durften? Was kommt jetzt auf mich zu? Gläubig bin ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Zu viele schreckliche Dinge sind passiert. Mein Gott hatte mich spätestens damals im KZ Sachsenhausen verlassen. Und was hatte ich zu diesem Pater Holzer damals gesagt? Zu glauben heißt nichts zu wissen. Stimmt immer noch. Aber etwas neugierig bin ich schon, was jetzt auf mich zukommen wird. Ludwigs Lippen formten sich zu einem Lächeln. Was für ein schöner Tag, dachte er erneut. Nach einigen Minuten kam Eva zurück in das Schlafzimmer. Ludwig erkannte sofort, dass sie geweint hatte. Ich habe alle angerufen, sagte sie trocken. Sie kommen. Simon und Gudrun allerdings erst am Nachmittag. Früher geht kein Flieger. Vielen Dank, Eva, flüsterte Ludwig und döste weiter vor sich hin. Ab Mittag trafen sukzessive die Familienmitglieder ein. Ludwig hatte die Stunden zuvor schlafen können. Er musste zwar weiter schwer atmen, aber es ging jetzt besser. So lag er in seinem Bett und empfing zunächst Herbert, Miriam und Benjamin. Ludwig selbst sprach nur sehr wenig. Er ließ sich Belanglosigkeiten aus dem Alltag der drei berichten. Dann umarmte er sie, bedankte sich für ihr Kommen und bat sie noch etwas zu bleiben, um sich um Eva zu kümmern. Als nächstes erschienen Philipp, Tina und der kleine Benno. Philipp trug Benno auf seinen Arm. Tina hielt Philipps freie Hand. Beide blickten sie sorgenvoll auf Ludwig. Tina und Ludwig, begann Philipp, ihr seid beide Ärzte. Euch brauche ich nichts vormachen. Sie erwiderten nichts. Beide hörten sie einen schweren Atemrhythmus, sahen die graue Farbe seines Gesichts, die spitze Nase und die bläulich schimmernden Finger. Opa Ludwig, begann schließlich Philipp. Wir möchten uns beide bei dir bedanken für all das, was du für uns getan hast. Ich denke, du weißt schon, was ich meine. Vielen Dank auch dafür, dass du uns dreien die Möglichkeit gibst, sich von dir zu verabschieden. Es ist heutzutage leider etwas sehr Seltenes geworden, fuhr Tina fort. Die Menschen sterben jetzt einsam in fremden Krankenhausbetten. Ich habe mich bei euch zu bedanken, flüsterte Ludwig. Er musste kurz husten, konnte dann jedoch weitersprechen. Philipp, du wirst ein sehr guter Arzt werden, viel besser als ich es jemals war. Ich bin sehr stolz auf dich. Und ihr wisst, dass ihr da einen ganz besonderen Jungen habt. Philipp zeigte jetzt auf Benno, der interessiert auf den alten Mann blickte. Tina und Philipp nickten. Ja, das wissen wir, antworteten sie. Dann versprecht mir gut, auf ihn aufzupassen, ja? Das wären wir, Opa Ludwig, antwortete Philipp. Ludwig lächelte sie an und verharrte schließlich mit seinem Blick auf Benno. Er winkte ihnen. Macht's gut, ihr drei, sagte er. Mach's gut, Opa, sagte Philipp. Tschüss, Ludwig, sagte Tina. Und nochmals vielen Dank für alles. Die drei gingen raus. Ludwig beobachtete sie noch beim Gehen, dann fielen ihm die Augen zu und er begann wieder etwas zu schlafen. Am Nachmittag trafen schließlich Gudrun und Simon ein. Sie kamen mit dem Taxi direkt vom Flughafen. Simon stürmte sofort voraus in Ludwigs Zimmer. Was machst du hier für Sachen, Ludwig? Fragte er ungestüm. Willst du uns veräppeln? Du bist viel zu jung zum Sterben. Ludwig lächelte ihn milde an. Wenn es nicht ernst wäre, hätte ich euch nicht rufen lassen, flüsterte Ludwig. Ich weiß doch, wie sparsam du bist. Ich und sparsam? Ha, was für ein Unsinn. Wusste ich's doch, du willst mich veräppeln, rief Simon und lachte. Simon, lass es gut sein, meinte die zwischenzeitlich ebenfalls im Zimmer angekommene Gudrun. Wie geht's dir, Papi? Fragte sie Ludwig und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Schlecht, aber noch gut genug, um mich über euren Besuch zu freuen, antwortete er leise. Er musste jetzt erneut husten und rang nach Luft. Ich Ich bin so froh, dass ihr beide zusammengefunden habt, stammelte er angeschränkt. Simon, dir verdanke ich. Ludwig musste erneut stark husten. Er konnte nicht mehr weitersprechen. Nur eines der größten Abenteuer deines Lebens. Was sonst? Ergänzte ihn Simon. Ludwig begann etwas zu lachen, was erneut einen Hustenanfall auslöste. Ich glaube, wir sollten dir besser ein bisschen Ruhe gönnen, sagte jetzt Gudrun. Ludwig schüttelte den Kopf. Er griff sich Simons Hand. Simon, hol bitte Herbert, keuchte er. Mach ich, sagte Simon. Seine initial gute Laune war zwischenzeitlich verschwunden. Nach der letzten Hustenattacke Ludwigs war auch ihm bewusst, wie es um seinen Schwager stand. Danke, Ludwig, sagte er und schlich sich aus. Nach wenigen Sekunden kam Herbert an das Zimmer. Er holte sich einen Stuhl und setzte sich neben Gudrun, die auf dem Bettrand saß und Ludwigs Hand hielt. Ludwig versuchte mühsam, sich im Bett etwas aufzusetzen. Herbert sprang hoch, half seinem Vater und klemmte ihm ein zusätzliches Kissen in den Rücken. Ludwig konnte nun etwas besser atmen. Er blickte abwechselnd auf seine beiden Kinder.
Ich war euch oft ein schlechter Vater, stammelte er. Bitte verzeiht mir.
Das warst du nicht, Papi, sagte Gudrun mit Tränen erstickter Stimme.
Ich war eine schlechte Tochter. Ich hab dich belogen und hintergangen. Du musst mir verzeihen, nicht ich dir.
Hätte ich früher mehr Zeit für dich gehabt, erwiderte Ludwig langsam, hättest du nie das gemacht, was dich bis heute belastet. Gudrun kramte aus ihrer Tasche ein Taschentuch hervor, um sich die Tränen abzuwischen. Und dich, Herbert, flüsterte Ludwig in Richtung seines Sohnes, dich habe ich erst spät, viel zu spät kennengelernt.
Vater, Ludwig, ich, begann Herbert. Ludwig hob jedoch die Hand, um ihm zu signalisieren, dass er noch nicht fertig war.
Ich habe dich nicht nur einmal enttäuscht. Es tut mir leid, fuhr Ludwig fort, bevor er wieder kräftig husten musste.
Du warst für mich immer der Vater, den ich mir gewünscht hatte, erwiderte Herbert, den nun ebenfalls die Tränen in die Augen schossen.
Ich bin stolz auf dich. Und ich werde es immer sein.
Ludwig hustete noch einmal. Dann nickte er mit dem Kopf.
Passt mir bitte gut auf Eva auf, sagte er schließlich.
Gudrun und Herbert nickten. Anschließend umarmten sie ihren Vater innig.
Nachdem Herbert und Gudrun sich von ihrem Vater verabschiedet hatten, ging Eva als Letzte zu Ludwig. Sie setzte sich an sein Bett und streichelte ihrem Ehemann die Hand.
So zu sterben schaust auch nur du, sagte sie mit feuchten Augen. Du hältst Hof wie König Ludwig der 14. und verabschiedest dich von deinen getreuen Untertanen.
Ludwig mühte sich jetzt ein Lächeln ab.
Könntest du mir das etwa nicht? Fragte er. Seine Stimme war jetzt sehr leise.
Eva hatte große Mühe, ihn zu verstehen.
Doch, das gönne ich dir. Sehr sogar. Solltest du wirklich sterben, dann hast du etwas geschafft, das sich viele andere nur wünschen können, nämlich im eigenen Bett im Kreis der Familie zu sterben. Sogar das Wetter spielt mit. Kein grauer, kalter Wintertag, sondern ein herrlicher Frühlingstag.
Sie blickten sich lange an. Ludwig starrte in Evas blaue Augen. Blaue Augen im Kontrast zu dunklen Locken. In dieses Gesicht hatte er sich verliebt, als er Eva das erste Mal gesehen hatte. Er war damals gerade mal 13 Jahre alt gewesen. In die gleichen Augen sah er vor dem Krieg. Sie waren verliebt und wollten fliehen, gemeinsam fliehen, um ein neues Leben zu beginnen. Aber es war ihnen nicht gegönnt. Erst viele Jahre nach dem Krieg fanden sie einander. Das Schicksal hatte sie getrennt, zusammengeführt, dann wieder getrennt, bis sie schließlich für immer ein Paar blieben.
Ach, Ludwig, seufzte Eva. Sie legte ihren Kopf auf Ludwigs Brust ab und weinte.
Ludwig versuchte mühsam, ihren inzwischen erkrauten Lockenkopf zu streicheln.
Ich liebe dich, Eva, flüsterte er.
Ich dich auch, Ludwig. So sehr, wie man einen anderen Menschen nur lieben kann. Ich bin so froh, dass ich mein Leben mit dir teilen konnte. Bitte, bitte, lass mich jetzt nicht allein.
Eva, ich sprich nicht mehr, Ludwig,
sagte Eva. Ruh dich aus und schau, dass du wieder gesund wirst. Eva hob ihren Kopf und blickte auf Ludwig durch einen Tränenschleier hindurch. Ludwigs Gesichtsfarbe wurde zunehmend grauer, seine Nase ragte spitz nach vorne, sein Unterkiefer fiel zurück. »Soll ich nicht doch einen Notarzt rufen?«, fragte Eva. Ludwig schüttelte langsam den Kopf. »Es ist vorbei«, flüsterte er. Eva hielt mit beiden Händen Ludwigs Arm und weinte weiter hemmungslos. »Eva?« hörte sie Ludwig flüstern. Seine Stimme war kaum hörbar. Sie hob den Kopf und hielt ihr Ohr direkt vor Ludwigs Mund. »Hol mir den Jungen«, hauchte er. Eva blickte auf ihren Mann. »Herbert?«, fragte sie. Ludwig blickte mit glasigen Augen auf sie und bewegte andeutungsweise den Kopf in horizontaler Richtung. »Wirst du lieber Philipp oder Benjamin sehen?«, fragte sie weiter. »Nein, den Kleinen«, flüsterte er. »Du willst Benno sehen?«, fragte sie erstaunt. Ludwig nickte kurz. »Das Kind? Ludwig, ich, warum?« Ludwig blieb ihr eine Antwort schuldig. Er war inzwischen zu schwach. Voller Sorge blickte Eva auf ihn. Schließlich küsste sie ihm seitlich auf den Mund und auf die Hand. Sie streichelte seine Wangen, wischte sich selbst die Tränen ab und bewegte sich langsam zur Tür. »Ich liebe dich, Ludwig«, hauchte sie ihm beim Gehen entgegen. 2 Minuten später kam Eva mit Benno an der Hand zurück in das Zimmer. Sie stellten sich beide vor Ludwig. Er signalisierte Eva mit einer Handbewegung, das Zimmer zu verlassen. Kopfschüttelnd und bitter weinend drehte sie sich um und ging zu den anderen Familienmitgliedern, die vor der Tür warteten. Ohne dazu aufgefordert zu werden, kroch jetzt Benno auf das Bett. Er legte sich hin und schmiegte sich eng an Ludwigs Seite. Beide, der 2-jährige Benno und der 81-jährige Ludwig, lagen mit geschlossenen Augen regungslos im Bett. Langsam passte sich Benno mit seinem Atemrhythmus dem angestrengten Keuchen Ludwigs an. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Schließlich stellten sie beide das Atmen ein. Ludwigs Herz hörte auf zu schlagen. Bennos Herz hörte auf zu schlagen. Nach etwa 2 Minuten riss Benno schlagartig die Augen auf. Das Herz schlug wieder kräftig, sein Kreislauf kam in Schwung und er atmete tief durch. Dann stand er langsam auf. Er stellte sich vor das Bett und blickte Ludwig an. Benno streckte sein rechtes Händchen aus und kniff Ludwig mit den Fingern in die Nase. Nachdem keine Reaktion erfolgte, drückte er seinem verstorbenen Urgroßvater einen unbeholfenen Kuss auf die Wange. Dann verließ er das Zimmer. Als Benno in den Flur tapste, wurde er bereits von den anderen erwartet. »Ludwig ist tot«, sprach der Junge laut und deutlich. Tina und Philipp waren überrascht, dass Benno plötzlich reden konnte, und nahmen ihren Sohn in den Arm. Herbert, Gudrun und Eva gingen langsam in das Zimmer. Sie hielten sich an den Händen und blickten auf Ludwigs Leichnam. Aus seinen Lippen meinten sie ein Lächeln zu erkennen. In diesem Moment kam eine leichte Brise durch das offene Fenster in den Raum. Der Vorhang wehte sanft im Wind. Die Luft war angenehm frisch und kühl. Irgendwie schön«, flüsterte Gudrun nach einer Weile. Herbert nickte. »Traurig, aber dennoch schön«, sagte Eva. Das Ende von Tardigrada. Epilog. München, 1. Mai 2019.
Während der sonstigen Nachtdienste war bisher immer Gelegenheit gewesen, für eine knappe Stunde zumindest mal die Beine hochzulegen. Diese Nacht war es anders. Neben den üblichen Schnittwunden, Prellungen, Stürzen im Alkoholrausch und mich zwickt da was, aber mein Hausarzt hat zu, hatte sie diese Nacht einen Patient besonders beschäftigt. Nicht, weil sie stundenlang um sein Leben kämpfen musste, sondern weil es ihm trotz der schweren Verletzungen, mit denen er in die Notaufnahme eingeliefert wurde, so gut geht. Sie hat die gesamte Zeit der frühen Morgenstunden mit Recherchen in medizinischen Datenbanken verbracht, um herauszufinden, ob solch ein Ereignis schon mal zuvor beschrieben wurde. Fündig ist sie nicht geworden. Jetzt ist Übergabe mit Oberarztvisite. Sie steht mit der Frühschicht einer Pflegekraft und dem Oberarzt vor dem Zimmer des nächtlichen Patienten, der ihr so viel Kopfzerbrechen bereitete. »Und wer liegt hier, Frau Doktor?«, fragt der Oberarzt. Er ist nur wenige Jahre älter als sie selbst. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen steht er in der Hierarchie jedoch über ihr. Seine klinische Erfahrung ist sicher nicht größer als die ihre. Sein Auftreten entspricht jedoch dem eines Chefarztes kurz vor der Pensionierung. Sie mag diesen arroganten Schlösel nicht, gar nicht. 20-jähriger Patient, der um Mitternacht mit Polytrauma im Rahmen eines Verkehrsunfalls eingeliefert wurde, beginnt sie. Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat ihn auf den Fahrrad beim Rechtsabbiegen erwischt. In der sofortig durchgeführten Traumaspirale zeigte sich eine Beckenfraktur, eine Humerusfraktur links und eine Rippenserienfraktur beidseits. Wir haben in der CT-Bildgebung noch so einige weitere Auffälligkeiten, die sich der diensthabende Radiologe nicht erklären kann. Er wollte diesbezüglich Rücksprache mit seinem Oberarzt halten. »Sagen Sie mal die Bilder«, sagt der Oberarzt schroff. Sie hält ihm den geöffneten Laptop hin und ruft die CT-Aufnahmen des Patienten aus dem klinischen Dokumentationssystem auf. Der Oberarzt geht detailliert die Aufnahme durch. Er schüttelt immer wieder den Kopf und runzelt die Stirn. »Ja und?«, fragt er schließlich. »Wann ist er operiert worden? Warum liegt er hier und nicht auf der Intensivstation?« »Es bestand keine Notwendigkeit«, antwortet sie. »Die Kollegen der Frühschicht können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.« »Wollen Sie mich zum Narren halten?«, fragt der Oberarzt wütend. »Solch ein Polytrauma ist lebensbedrohlich und muss unverzüglich versorgt werden.« »Das ist mir schon bewusst«, antwortet sie genervt. »Dieser Patient ist jedoch etwas anders. Irgendwie heilen seine Knochen spontan. Also entweder leiden sie unter massiven Schlafentzug oder sie haben irgendwelche Drogen konsumiert«, sagt der Oberarzt. »Herr Oberarzt, wenn Sie sich vielleicht selbst ein Bild machen möchten und den Patienten visitieren, oder ist das zu viel verlangt?« Wütend öffnet sie die Tür des Krankenzimmers. »Guten Morgen, Herr Rubinstein«, ruft sie laut beim Eintritt in das Zimmer. In dem Raum steht vor dem Waschbecken ein großer, dicker Mann im Patientenhemd. Sein speckiger Hals setzt sich in mehreren Speckfalten über den Rücken bis zu seinem Hinterteil fort. Im Gegensatz zu dem wuchtigen Oberkörper sind seine Arme und Beine auffällig kurz. »Guten Morgen, Frau Doktor«, antwortet er freundlich und dreht sich um. »Entschuldigung, aber ich wollte mir gerade die Zähne putzen. Das ist wichtig, müssen Sie wissen.« Die Ärztin lächelt ihn kurz an. »Darf ich vorstellen?«, sagt sie. »Das ist der zuständige Oberarzt, Herr Privatdozent Wimmer. Wir machen gerade Visite.« »Freut mich, Herr Doktor«, äußert sich der Mann und blickt auf den Oberarzt. »Rubinstein. Benno Rubinstein, mein Name.« Der Oberarzt blickt jetzt wütend auf die Ärztin. »Das ist der falsche Patient«, sagt er. »Nein, das ist er nicht«, antwortet sie schroff. »Jetzt wissen Sie vielleicht, warum er nicht auf der Intensivstation liegt.« »Wann darf ich denn wieder nach Hause, Herr Oberarzt?«, fragt Benno lächelnd. Der Oberarzt blickt ihn mit offenem Mund an. »Wie geht's Ihnen denn?«, stammelt er. »Jetzt wieder gut. Zwickt noch ein bisschen, aber die Tabletten der Frau Doktor waren sehr gut«, antwortet Benno. »Was hat er denn bekommen?«, fragt der Oberarzt die Ärztin. »Ibuprofen, sonst nichts«, antwortet sie. »Das gibt's ja gar nicht. Können wir uns denn das erklären?«, fragt er. »Es ist wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, dass er atemlos ist.« »Keine Ahnung«, antwortet sie. »Ich habe sämtliche Datenbanken durchforstet und nichts gefunden, was die rasche Heilung des Patienten erklären konnte.« »Unglaublich«, sagt schließlich der Oberarzt. »Schier unglaublich.« Er geht zu Benno hin und schüttelt ihm die Hand. »Sie sind ein Glückspilz, Herr Rubinstein«, sagt er zu Benno. »Ich?«, erwidert Benno freundlich. »Na, wenn Sie meinen?« »Das haben Sie sehr gut gemacht, Frau Kollegin«, sagt der Oberarzt schließlich wieder zu der Ärztin. »Sind Sie bitte so freundlich und nehmen den Patienten noch Vollblut in einem EDTA-Röhrchen in ausreichender Menge ab. Ich möchte noch eine DNA-Analyse durchführen.« »Sie sind doch sicher damit einverstanden, oder?«, fragte jetzt wieder Benno.
Ich? Aber ja, wenn Sie meinen, antwortet Benno. Darf ich dann aber auch nach Hause?
Geben Sie mir noch ein paar Stunden. Ich komme später persönlich nach der Visite nochmal vorbei, antwortet der Oberarzt und verlässt das Zimmer.
Unglaublich, murmelt er.
Selbstheilung innerhalb weniger Stunden bei Polytrauma. Wenn ich hierfür die Ursache finde, werde ich berühmt. Dies ist das Ende der Geschichte.